Sklaverei kommt nicht von Rassismus, Rassismus kommt von Sklaverei. Ein Zitat von Eric Williams.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Bei Talking Disco. Talking Disco.
Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Podcast möchten wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle und grundsätzliche Themen informieren. Dabei wollen wir die Sichtweise von Kommunistinnen und Kommunisten auf die Welt sowie das tägliche Leben und Erleben darstellen. Am besten, ihr abonniert den Podcast, denn ihr wisst ja, wer hat, der kann und wer hat, dem wird in diesem System gegeben.
Also hereinspaziert und mitgemacht.
Ja, herzlich willkommen hier bei Talking Disco. Wir dokumentieren in dieser Ausgabe einen Vortrag, den BAFTA SABO hier in Stuttgart gehalten hat. Der Vortrag hatte den Titel Rassismus, Kolonialismus, Migration und Klassenkampf. BAFTA SABO ist Sozialwissenschaftlerin und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit marxistischer Gesellschaftskritik, Rassismus, Antirassismus und Migrationspolitik. Außerdem war sie beteiligt an der Herausgabe des Buches Die Diversität der Ausbeutung und hat zur Wiederveröffentlichung von Walter Rodneys Buch Wie Europa Afrika unterentwickelte ebenfalls einen Beitrag verfasst.
Rassismus ist ein Thema, was in den letzten Jahren sehr stark in Deutschland besprochen wurde. Also ich würde sagen, insbesondere seit ungefähr 2020 ist das Thema auf jeden Fall in Deutschland auf der Agenda. Früher war das ja eher nicht so, also es war ein Thema, über das nicht viel gesprochen wurde. Es wurde viel darüber diskutiert, ob es überhaupt Rassismus in Deutschland gibt, ob es nicht eher sowas wie Fremdenfeindlichkeit ist. Es wurde eher als so ein Phänomen verstanden, was in den USA stattfindet. Die Proteste um Black Lives Matter gegen rassistische Polizeigewalt und die Proteste gegen den rassistischen Mordanschlag in Hanau haben das Thema in Deutschland aber jetzt mittlerweile auch auf die Agenda gesetzt und teilweise gesellschaftsfähig gemacht. Also es gab auf jeden Fall ein paar Jahre, in denen es sehr populär war, über Rassismus zu sprechen, sich als antirassistisch zu bezeichnen. Steinmeier zitiert Angela Davis mit, es reicht nicht, nicht rassistisch zu sein, wir müssen antirassistisch sein. Die Bundesregierung stellt plötzlich mehr Geld für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zur Verfügung. Also diese ganzen Initiativen gab es plötzlich. Es gab auf jeden Fall so einen Trend eine Zeit lang, sich als antirassistisch zu verstehen. Und in dem Zusammenhang wurde auch angefangen, viel über sogenannten strukturellen Rassismus zu sprechen. Und auch wenn das der Versuch war, aus so einem eher individualistischen Verständnis von Rassismus auszusteigen, sagen die Leute häufig struktureller Rassismus, meinen damit aber eigentlich nur, es gibt sehr viele rassistische Menschen in einer Gesellschaft. Also was das Strukturelle am Rassismus ist, bleibt eigentlich häufig unbeleuchtet. Und deswegen will ich darüber sprechen, wieso es eigentlich wichtig wäre, mit einer marxistischen Analyse an den Rassismus heranzugehen, um da die strukturelle Ebene auch zu verstehen. Genau, also wie ist der Rassismus eigentlich entstanden? Der moderne Rassismus, den hat es nicht schon immer gegeben, das ist nicht einfach natürlich und es gibt es auch nicht einfach in allen menschlichen Gesellschaften, sondern der beginnt eigentlich mit der Entstehung der kapitalistischen Produktionsweise. Also mit der Entstehung des kapitalistischen Weltmarktes werden überhaupt das erste Mal historisch unterschiedliche Weltregionen zueinander in Beziehung gesetzt. Und die stehen nicht miteinander im Zusammenhang durch irgendwie eine allgemeine Kultur oder sowas, die sie miteinander verbindet, sondern durch die Arbeitsteilung des kapitalistischen Weltmarktes. Und in diesem Zusammenhang bildet sich sowas wie ein globaler Kapitalismus heraus, der aber nicht überall gleich aussieht, sondern sich aufteilt in kapitalistische industrialisierte Zentren, vor allem in Europa damals und dem Rest der Welt, der nach und nach kolonisiert wird. Man kann da so zwei Phasen des Kolonialismus unterscheiden. In der ersten Phase ist vor allem so das Handelskapital dominant. Da werden so die Amerikas kolonisiert. Menschen aus den afrikanischen Kolonien werden in die Amerikas gebracht, um dort auf Plantagen zu arbeiten und Rohstoffe zu erwirtschaften. Und dieser Plantagenkapitalismus ist eigentlich die Grundlage für die Industrialisierung in Europa. Also viele von euch wissen vielleicht, dass die Industrialisierung, die industrielle Revolution in England, in Manchester begonnen hat, in der Textilproduktion. Die Baumwolle für diese Textilproduktion wird auf amerikanischen Plantagen von versklavten Menschen geerntet. Das heißt, das ist erstmal die Grundlage dafür. Und dass Menschen aus Afrika in die Amerikas gebracht wurden, hatte vor allem damit zu tun, dass es ein sehr hohes Bevölkerungssterben der indigenen Bevölkerung in den Amerikas gab, viel von den mitgebrachten Krankheiten aus Europa, aber auch das sehr brutale Vorgehen der europäischen Eroberer dort sorgt dafür, dass die Bevölkerung dort stirbt. Das heißt, es ist notwendig, Menschen aus anderen damals britischen Kolonien in die Amerikas zu verschiffen. Das heißt, hinter der Sklaverei steht erstmal das Arbeitskräftebedürfnis des aufkommenden Kapitalismus und nicht eine rassistische Ideologie, die AfrikanerInnen speziell dafür prädestiniert, um sie zu versklaven, sondern es geht erstmal um die Bedürfnisse des aufkommenden Kapitalismus. In der ersten Phase das System der Sklaverei, aber auch nachdem die Sklaverei abgeschafft wird, beginnt so die zweite Phase des Kolonialismus. Bei der Berliner Kongo-Konferenz, bei der Bismarck so die europäischen Kolonialmächte zusammengerufen hat, damit sie Afrika unter dem Reißbrett unter sich aufteilen können, dass die Grenzen mit dem Lineal gezogen wurden, können wir heute noch beobachten. Und auch da ist faktisch die Sklaverei abgeschafft, aber durch unterschiedliche Formen der Kolonialgesetzgebung setzt sich Klassengesellschaft in den Kolonien vor allem durch sehr direkte Gewalt durch. Das heißt, dass das Klassenverhältnis und das politische Unterdrückungsverhältnis fällt in eins in der Kolonie. Also da gibt es sozusagen keinen Unterschied. Das heißt, dass es in Europa zum Beispiel möglich war, durch Klassenkämpfe sowas wie einen Normalarbeitstag und einen Mindeststandard für die Arbeiterklasse zu erkämpfen. Ich meine, der musste hier auch durch das Kapital durchgesetzt werden, aber diese Organisierungsmöglichkeiten gab es in der Kolonie für die kolonisierten Arbeitskräfte eigentlich nicht. Also es gab in den meisten Fällen sowas wie ein politisches Betätigungsverbot und sowas wie Gewerkschaften durften auch schon gar nicht aufgebaut werden. Und deswegen setzen sich in der Kolonie mal andere Ausbeutungsverhältnisse durch, die man auch als Überausbeutung charakterisieren kann. Also dass die afrikanischen Arbeitskräfte sich zum Teil unter dem Existenzminimum reproduzieren müssen. Diese Unterschiede, die sich zwischen europäischer Metropole und den Kolonien in den Arbeits- und Lebensbedingungen etablieren, das ist sozusagen die Existenzgrundlage für den Rassismus. Das ist die Basis, auf der der Rassismus entsteht. Die setzen sich nicht durch aufgrund rassistischer Ideologien. Also nicht, weil die Kolonialisten der Meinung waren, dass die Kolonisierten irgendwie minderwertig waren, sondern weil es möglich war, dort ein anderes System politischer Gewalt durchzusetzen, entsteht sozusagen diese Differenz. Und das ist die Grundlage für die Entstehung des modernen Rassismus. Darauf aufbauend entwickeln sich dann eben Rassentheorien in Europa, vor allem so ab Ende des 18. Jahrhunderts, die genau diese Verhältnisse nicht nur rechtfertigen, sondern auch rationalisieren sollen. Also die Konstruktion von Rassen ist eigentlich ein Prozess, bei dem gesellschaftlich geschaffene Unterschiede, die auf der internationalen Arbeitsteilung beruhen, ethnisiert, kulturalisiert oder rassifiziert werden. Also zum Beispiel AfrikanerInnen wird unterstellt, nicht so intelligent zu sein, aber dafür körperlich sehr belastbar zu sein. Das sind zufällig Eigenschaften, die sehr gut geeignet sind, um auf einer Plantage zu arbeiten, zufällig nicht so gut geeignet sind, um die Produktion zu leiten oder in irgendeiner Form zu koordinieren. Die Eigenschaften, die innerhalb des Rassismus den damals Kolonialbevölkerung zugewiesen werden, sind die Eigenschaften, die rechtfertigen und erklären sollen, warum sie sich an diesem Punkt in der gesellschaftlichen Hierarchie befinden. Und damit soll ein außerökonomischer Faktor herangezogen werden. Also dann werden körperliche Unterschiede rassifiziert. Also das heißt, die haben zum Beispiel eine andere Hautfarbe oder die sind körperlich anders beschaffen. Und das soll erklären und rechtfertigen, warum sie sich in diesem Punkt in der Gesellschaft befinden. Und damit wird nicht einfach nur Rassismus gerechtfertigt, sondern eigentlich eine Welt geschaffen, in der ein Teil der Weltbevölkerung von Natur aus zur arbeitenden Klasse gehört und von Natur aus sich an diesem gesellschaftlichen Punkt befindet. Und deswegen wird Klassengesellschaft damit eigentlich naturalisiert. Weil Menschen einfach unterschiedliche Fähigkeiten haben, sollen sie sich an unterschiedlichen Punkten in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung befinden. Diese Art von Zuschreibungen können wir auch heute noch beobachten. Also Rassentheorien sind mittlerweile ja relativ stigmatisiert. Also es ist nicht mehr so populär, von Rassen zu sprechen oder von biologischen Unterschieden. Heutzutage spricht man eher von Unterschieden zwischen Kulturen, zwischen Kulturräumen. In Deutschland hat man sich entschieden, eher von Ethnien zu sprechen und nicht mehr von Rasse. Aber auch im englischsprachigen Raum wird der Begriff Race für Rasse ja immer noch verwendet. Entgegen weit verbreiteter Behauptungen ist der Begriff dort aber nicht kulturell konnotiert, sondern Menschen meinen damit eigentlich genau das Gleiche, was man auch damit meint, wenn man auf Deutsch Rasse sagt. Es ist nur gesellschaftlich nicht so problematisiert. Interessanterweise wurde der Begriff Ethnie in Deutschland aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem deswegen eingeführt, damit man weiter über Rasse sprechen kann, ohne Rasse zu sagen. dieser neue Rassismus, Rassismus ohne Rassen, nicht nur eine Diskursverschiebung ist, sondern schon auch damit zu tun hat, wie sich globale Verhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg verändert haben. In den meisten ehemaligen Kolonialländern wie Großbritannien, Frankreich oder Belgien können wir nach der Phase der Dekolonisierung eine massive postkoloniale Migration beobachten, also dass Menschen aus deren ehemaligen Kolonien als Kolonialsubjekte in die Metropolen migrieren. In Deutschland ist es nicht so wirklich der Fall gewesen. Also hier gibt es auch eine postkoloniale Migration, aber die meisten Kolonien wurden Deutschland ja nach dem Ersten Weltkrieg aberkannt. Deswegen war Deutschland darauf angewiesen, den Mangel an billigen Arbeitskräften nach dem Zweiten Weltkrieg auszugleichen durch Anwerbung von sogenannten Gastarbeitern. Und da wurden ab den 1950er Jahren eben Anwerbeabkommen mit unterschiedlichen Ländern Südeuropas, Westasiens und Nordafrikas geschlossen, um dort eben billige Arbeitskräfte anzuwerben. Die Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften eignet sich dabei besonders, weil, und das ist ein Zitat des Dachverbands der deutschen Arbeitgeberverbände, sie können Arbeitsmarktanforderungen nach oben und nach unten angeglichen werden. Also das heißt, man kann auf sie als Reserve zurückgreifen oder sie entlassen, je nachdem, wie es einem gerade passt. Aber es wurde von Anfang an sehr, sehr offen kommuniziert, wozu die Gastarbeiter eigentlich da sind. Deswegen auch der Name Gastarbeiter. Damit hatten die deutschen Gewerkschaften damals ein relativ großes Problem, weil sie eine stärkere Konkurrenz für ihre eigene Bevölkerung befürchtet haben. Deswegen haben sie gegen die Gastarbeiteranwerbung damals das sogenannte Inländerprimat erwirkt, bei dem qualifizierte Berufe zuerst an Deutsche gehen sollten und dann an Ausländer, beziehungsweise jetzt zuerst an Deutsche oder EU-Bürger und dann an Nicht-EU-Ausländer. Und diese Konkurrenz, die sich über diese Verhältnisse herausbildet, ist so ein bisschen der Nährboden für rassistische Ressentiments, weil migrantische ArbeiterInnen für weniger Geld teilweise mehr gearbeitet haben. Was aber vor allem die Rolle dieser Gastarbeitergeneration war, war eigentlich so eine Pufferfunktion nach unten zu bilden. Also der Migrationsforscher Friedrich Heckmann hat mal ausgerechnet, dass 2,5 Millionen Deutsche von Arbeiter in Angestelltenpositionen gerückt sind im Zuge der Gastarbeiteranwerbung. Das heißt, der Rassismus gegen MigrantInnen ist eher verbunden mit so Unterschieden, die es in der Qualifikation gab und mit dem relativen Unterschied zwischen Ausbeutung und Überausbeutung. Wozu es dann 1973 kommt es, ab 72 eigentlich, sind so massive wilde Streiks. Also viele von den GastarbeiterInnen sind damals nicht gewerkschaftlich organisiert und die schaffen es aber, einen sehr großen Teil ihrer deutschen KollegInnen mitzumobilisieren. Also diese Gastarbeiterstreiks sind jetzt auch nicht einfach, also es heißt immer wilde Streiks, weil sie nicht von Gewerkschaften organisiert waren, aber sie waren fast 2 Jahre lang geplant eigentlich, bei denen sowohl deutsche als auch migrantische ArbeiterInnen gemeinsam gestreikt haben für eine Angleichung der Tarifverträge der GastarbeiterInnen an die der Deutschen und eine Mark mehr für alle. Also das war so der Slogan, mit dem nicht nur Gleichberechtigung gefordert wurde, sondern mehr für alle. Das heißt, während die Gastarbeiter sozusagen als flexible Arbeitskraftreserve betrachtet wurden, werden sie da langsam zur Gefahr. Was man auch sagen muss, ist, dass 1973, also gleichzeitig zu diesen Streiks, kommt es zur Ölpreiskrise, in der die meisten westlichen Industriestaaten von der größten wirtschaftlichen Rezession betroffen sind seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da im Kontext zu dieser Krise und dieser Proteste kommt es eben zu diesem Stopp an Gastarbeiteranwerbung. Überraschend für die Deutschen haben die meisten GastarbeiterInnen sich nicht entschieden, wieder in ihre Herkunftsländer zurückzugehen, sondern in Deutschland zu bleiben und sich hier niederzulassen und teilweise ihre Familien nachzuholen. Das heißt, Deutschland muss sich plötzlich überraschenderweise mit der eigenen Realität als Einwanderungsland auseinandersetzen, was vorher nicht geplant war. Deswegen gab es auch keinerlei politische Formeln für die Integration von MigrantInnen in die deutsche Gesellschaft. Über diese für die Deutschen überraschende Wendung hat Max Frisch mal geschrieben, man hat Arbeitskräfte gerufen und es kommen Menschen. Hinzu kommt außerdem, dass ab Mitte der 80er Jahre sehr viele Geflüchtete nach Deutschland kommen, die auch tatsächlich Asyl bekommen. Das endet dann 1993 mit der faktischen Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Aber plötzlich entsteht eben diese Realität als Einwanderungsland. Das heißt, MigrantInnen und Deutsche stehen in einem realen gesellschaftlichen Verhältnis zueinander und müssen sich damit auseinandersetzen, dass das natürlich auch eine vermehrte Konkurrenz auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt bedeutet, in Schulen oder um gesellschaftliche Teilhabe. Das heißt, in dieser Zeit entsteht eigentlich diese neue rechte Welle in Deutschland, in der so Slogans wie Deutschland den deutschen Ausländer raus sich popularisieren und die nehmen darauf eben direkt Bezug. Also durch rassistische Ausschlüsse soll es einen Konkurrenzvorteil in Bezug auf vermeintlich begrenzte Ressourcen geben. Was bei dieser Mobilisierung natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass es in den 90ern zur kapitalistischen Restauration in Ostdeutschland kommt, aber das ist ein weiterer Krisenfaktor, der es sozusagen leicht macht, Rassismus als Mobilisierungsfaktor auch zu nutzen. Also wir dürfen uns das jetzt auch nicht als irgendwas vorstellen, was einfach natürlich organisch so erwächst. Also immer wenn es eine gesellschaftliche Krise gibt, ist es total naheliegend, zum Rassismus zu greifen. Das heißt, der Krisenrassismus ist auch etwas, was sehr spezifisch politisch bedient wird. Was damals sich auch herausbildet, ist, dass natürlich mit dem Familiennachzug auch so, zu so einer Eingliederung der zweiten Generation an MigrantInnen in Schulen kommt. Und es entstehen eben soziale Probleme, die mit so einem Integrationsdiskurs dann versucht werden, irgendwie zu erklären oder zu behandeln. Das heißt, es werden sowas wie Ausländerklassen gegründet. Es findet so eine soziale Segregation zwischen migrantischen und deutschen Kindern statt. Das bisschen Absurde dabei ist, dass kulturelle Fremdheit ist eigentlich nur oberflächlich das Problem. Also hier lässt sich eher der Zusammenhang zwischen Rassismus und Klasse beobachten, auf den ich vorhin schon kurz Bezug genommen habe. Also es gibt natürlich viele so positive Bezüge auf qualifizierte, gebildete MigrantInnen, aber es gibt auch ein Ressentiment gegen aufgestiegene MigrantInnen. Also türkische Putzfrauen lassen sich besser verkraften als syrische Hautärztinnen. Und die Logik dahinter lässt sich eben mit dieser angeführten Pufferfunktion erklären. Also ArbeitsmigrantInnen sollen sinnvoll und nützlich sein, solange sie in der ihnen zugewiesenen gesellschaftlichen Position sich befinden, also vor allem im Niedriglohnsektor und in irgendwelchen Heimen von Siemens und so weiter abgeschottet, aber eben nicht als Teil der deutschen Gesellschaft. Sobald sie eben sozialen Aufstieg erfahren und aus dieser sozial ihnen zugewiesenen Position heraustreten und in einem direkten Konkurrenzverhältnis treten können, wendet sich das Interesse daran, dass sie irgendwie da sind und die Billigjobs machen zu so einem Ressentiment. Das heißt, es geht bei diesen rassistischen Ressentiments nicht um Fremdheit. Die ersten 30 Jahre, in denen die Gastarbeiter in Deutschland waren, ist es nicht zu massiven rassistischen Ausstreitungen gekommen. Also wenn wir uns daran erinnern, dass die Gastarbeiteranwerbung schon in den 50er Jahren begonnen hat und dieser extreme Rassismus und auch die rassistische Gewalt Ende der 80er Jahre eigentlich beginnt. Aber das war ja damals, vor allem auch in den 90ern, so ein bisschen der Diskurs. Also es hieß, okay, die Deutschen sind jetzt total überfordert davon, dass jetzt plötzlich so viele Ausländer hier sind. Aber das ist eigentlich Quatsch. Die sind schon seit 30 Jahren da. Das heißt, es ist was, was politisch immer wieder mobilisiert wird.
So, das war jetzt der erste Teil hier bei Talking Disco. Und den zweiten Teil könnt ihr mit dem anderen Link dann hören.